Also es ist ja der Sommer der Reformen. Während wir alle von Fußball abgelenkt sind, geht's richtig im Kabinett zur Sache.
Das sind ja im Moment alles schlechte Ideen. Auch gerade aus sozialer und besonders aus weiblicher Sicht sehr unzufrieden mit den Ideen, die die Regierung da gerade diskutiert.
Die Menschen müssen sich klar machen, dass sie sich selbst um ihre Dinge kümmern müssen.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign. Und heute komme ich ganz ohne Helene, und zwar komme ich mit Gordon. Wir hatten ihn schon mal zu Gast im Podcast. Er ist unser Mann fürs Politische, sage ich jetzt mal. Er möchte mit uns über den Sommer der Reformen sprechen. Also es liegen einige Ideen für unsere drei großen Systeme Rente, Pflege und Krankenkassen vor. Und diese Sachen werden gerade in unserem Kabinett besprochen. Und der Gordon hat sich da ordentlich eingelesen. Und vielleicht betrifft es dich als Hörer ja auch. Und ja, hallo Gordon.
Hallo, ich bin Gordon, ich bin einer von zwei Geschäftsführerinnen bei Verwendo und Gründer des Unternehmens.
Gordon, es ist ja so, die Hitzewelle scheint alle Köpfe und Gemüter etwas erhitzt zu haben, einschließlich der in unserer Regierung. Und das beschäftigt unfassbar wenig Menschen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es hat mit der WM zu tun. Aber du hast mir gesagt, dass du da dringend drüber reden musst und unsere HörerInnen aufklären, weil es sie eventuell betreffen könnte. Magst du mal erzählen, was du da so rausgefunden hast?
Ja, genau. Unsere Bundesregierung hat die Zeit, in der wir alle sabbernd auf dem Sofa lagen und nicht mehr richtig funktioniert haben aber die Kabinettsmitglieder Überstunden gemacht und haben sich in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich substanziell mit den Themen Rentenversicherung, also gesetzliche Rente, gesetzliche Pflegeversicherung und auch gesetzliche Krankenkasse beschäftigt. Und dabei liegen jetzt wirklich eine ganze Menge Vorschläge auf dem Tisch. Und man kann ja auch in den Medien so einiges lesen. Dann sind hier 33 Vorschläge und da 36 Vorschläge und da nochmal 10 Ideen. Und ich habe mir das einfach mal angeschaut, um ja zu versuchen, einen Versuch zu wagen, die wichtigsten Punkte rauszufischen und zu erklären, wie die wirken werden und wie das Leben unserer Kundinnen verändert.
Dann werd doch mal ganz konkret, was sind denn die wichtigsten Punkte in deinen Augen?
Ja, fangen wir mal an mit der Rentenversicherung, mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist ja auch genau das, was jetzt gerade diskutiert wird, weil daran hat sich das Kabinett zuletzt zu schaffen gemacht. Und was jetzt ganz wichtig ist, das sind ja alles erstmal nur Ideen der Bundesregierung, ne? Der Gesetzgeber ist der Deutsche Bundestag, also da ist das noch lange nicht durch. Da wird nochmal ganz viel diskutiert werden, da wird nochmal Lobbyismus ordentlich betrieben werden, bestimmt auch vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, der ja zu den mächtigsten oder der mächtigste Lobbyismusverband ist, mit 15 Millionen Euro im Jahr ausgestattet, lobbyieren die rund um die Uhr, die Bundestagsabgeordneten. Also es liegen Ideen auf dem Tisch, will ich einfach nur nochmal betonen. Und das sind aber noch keine Gesetze. Und wer sich jetzt über irgendwas aufregen will, das ist genau der richtige Zeitpunkt, sich vielleicht irgendwo in sozialen Netzwerken oder mit einer E-Mail an Bundestagsabgeordnete genau da stark zu machen, wo ihr glaubt, das geht so nicht. Fangen wir mit der gesetzlichen Rente an.
Gordon ruft euch hier offiziell zur Empörung auf. Leute, empört euch. Werd doch mal konkreter. Wir fangen mit der gesetzlichen Rente an.
Ihr wisst hoffentlich alle, dass das bei der gesetzlichen Rentenversicherung, das ist nicht so wie bei einem Sparvertrag. Wir reden hier über ein Umverteilungssystem. Das heißt, heute zahlen alle BeitragszahlerInnen ein und einen Tag später überweist die Bundesregierung bzw. die deutsche Rentenversicherung, natürlich nicht Regierung, sondern die deutsche Rentenversicherung, das an die LeistungsempfängerInnen, also an die RentnerInnen oder auch an ja Bezieher von Leistungen wie Erwerbsunfähigkeitsrente, das steckt da ja auch mit drin. Und an der Säule wird ordentlich gemeißelt. In Zukunft soll es das sogenannte schwedische Modell auch bei uns in Deutschland geben. Wie das nun ausgestaltet wird, ist noch nicht so ganz klar, aber es bedeutet im Prinzip, dass eure Beiträge steigen werden. Also im Moment, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es vor allem um die ArbeitnehmerInnenbeiträge, dass also bis zu 2% vom Bruttoeinkommen in eine kapitalgedeckte Säule eingezahlt werden. Also nicht nur mehr Umverteilung, sondern ein Teil des Beitrags, der dann eben, wie gesagt, zusätzlich erhoben wird, soll angespart werden in irgendwelche Formen von Aktien oder Fonds. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Aber die gesetzliche Rentenversicherung soll also auch mit einem Fonds ausgestattet werden, der nicht sofort umverteilt wird, sondern aus dem dann eine kapitalgedeckte Rente später im Alter für die BeitragszahlerInnen entstehen soll.
Und das ist keine gute Idee?
Naja, ich ehrlich gesagt, ich suche mir ja selbst gern aus, in was ich investiere. Und wenn ich so an das ganze Thema Nachhaltigkeit denke, das habe ich bei überhaupt keiner Reform gesehen, dass das in irgendeiner Art und Weise mitgedacht wird. Also wenn wir über ESG reden, das E sowieso nicht. Ne? Also ich sehe da überhaupt keine ökologischen Aspekte. Beim S wird es auch ziemlich dünn. Also es geht vor allem, also es ist eine total unsoziale Reform. Dazu komme ich gleich noch. Und deshalb traue ich denen auch nicht zu, ehrlich gesagt, dass dort ja spannende Investments dabei rauskommen. Ja, das wird irgend so ein Staatsfonds sein, der in ganz, also ich hoffe nicht in Fossile oder sowas investiert, aber na gut, das könnte natürlich für zukünftige Bundesregierung die Chance sein, das dann auch nachhaltig zu gestalten. Aber ich habe da ehrlich gesagt kein Vertrauen darin, also ich persönlich nicht, dass da jetzt eine wahnsinnig interessante Geldanlage dabei rauskommt. Ne? Aber ich meine, die Logik der Bundesregierung ist eben die, bevor wir vielleicht die Leute dazu zwingen, selbst was abzuschließen und dann das ja in irgendeiner Art und Weise auch handeln und kontrollieren müssen und auch sanktionieren müssen, wenn es wer nicht tut, machen wir es einfach so, dass wir die Beiträge anheben und dann ist einfach jeder mit dabei, der Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung ist. Das sollen in Zukunft auch mehr Leute sein, dazu kommen wir aber gleich noch.
Kannst du uns da ein bisschen was vorrechnen oder mal ein Beispiel geben, was am Ende wirklich bei rauskommt?
Genau, es gibt so, ich habe Berechnungen gesehen von Leuten, die man ernst nehmen kann, dass wenn man bis zu, von also 15 bis 20 Jahre einzahlt, diesen Mehrbeitrag, dass man dann durchaus auf eine zusätzliche kapitalgedeckte Rente von vielleicht rund 700 Euro kommen könnte. Wenn man das dann aber inflationsbereinigt, dann ist es natürlich deutlich weniger. Also es wird auch die Probleme der Menschen nicht lösen, aber es ist ein Add-on zur gesetzlichen Rentenversicherung, mit dem sich auf jeden Fall die Menschen beschäftigen sollten, weil vor allem bei ArbeitnehmerInnen wird es einfach in Zukunft zusätzlich abgebucht werden, wenn es so kommt.
Ich habe da auch gehört, dass am Renteneintrittsalter einige Änderungen gemacht werden sollen und ich glaube, auch da weißt du mehr als ich.
Genau, jetzt kommen wir so zu den unsozialen Ideen der Bundesregierung. Spannend finde ich, dass die Menschen nicht mehr ohne Abschläge mit 63 in Rente gehen können sollen. Also im Moment ist es ja so, wenn man es geschafft hat, tatsächlich bis zu 45 Jahre in die gesetzliche Rente einzuzahlen, dann hatte man aktuell, und das ist ja auch noch einige Monate so, bis es Gesetz wird, dann hat man die Möglichkeit, mit 63 früher in Rente zu gehen. Das wird abgeschafft. Und das bedeutet ja eigentlich, dass vor allem die Leute bestraft werden, die früh angefangen haben. Also die müssen dann jetzt einfach nochmal ein paar Jahre drauflegen. Und das ist ja vor allem die Bevölkerung, für die sich eigentlich so eine SPD immer stark machen will. Die werden jetzt auch einfach bis 67 durchhalten müssen und dann vielleicht sogar deutlich mehr gearbeitet haben als 45 Jahre, um eben abschlagsfrei in Rente gehen zu können. Und dann kommt eben auch noch das stückweise sehr zögerliche, muss man allerdings sagen, Anheben des Renteneintrittsalters. Da wird es noch viele, viele Jahre dauern, bis die Menschen ja mit 70 in Rente gehen können. Das wird, glaube ich, erst 2090 der Fall sein. Aber es wird jetzt so einfach Stück für Stück sein, dass das Renteneintrittsalter der Lebenserwartung der Menschen angepasst wird. So hat man das formuliert. Wie es dann später genau ausgestaltet wird, das wird man sich dann, also das müssen sich auch die Menschen angucken, weil es hat ja ganz konkrete Auswirkungen auf euer Leben. Wenn ihr heute 30 Jahre alt seid, dann bedeutet das natürlich einfach, dass ihr nicht mit 67 in Rente gehen könnt, sondern vielleicht mit 68 oder mit 68,5. Also die Lebensplanung muss dahingehend angepasst werden. Und wenn wir uns noch daran erinnern, dass noch zusätzlich eine Aktivrente von der Bundesregierung bereits eingeführt wurde zum 01.01.2026, dann macht das natürlich Sinn, weil für alle die es nicht schaffen und nicht zurecht so viel zur Seite legen könnten, dem kommt die Bundesregierung ja heute schon entgegen, dass man dann gern weiter auch über den Renteneintritt weiter arbeiten darf, ne, bis man umfällt, habe ich es beim letzten Mal so genannt. Und dafür kommt man den Menschen dann steuerlich entgegen, dass die für die AktivrentnerInnen, die also während des Rentenbezugs weiter arbeiten, keine Steuern fällig werden und nur noch Krankenversicherungen auf den Lohn fällig werden. Genau, das finde ich sind recht unsoziale Veränderungen. Was man machen will zusätzlich, ich habe es ja schon angedeutet, ist, dass man mehr Personen in die gesetzliche Rentenversicherung holt. Für mich, ich habe es auch immer so genannt, ist die gesetzliche Rentenversicherung ja sowieso eigentlich das Versorgungswerk der ArbeitnehmerInnen, denn Beamtinnen, Selbstständige, Ärztinnen, SteuerberaterInnen sind alle ausgeschlossen, haben ihre eigenen Versorgungswerke oder sind freigestellt. Und da will die Bundesregierung jetzt dran. Also in Zukunft sollen Menschen, die sich neu selbstständig machen, also wir reden nicht über die, die schon selbstständig sind, vielleicht müssen die dann nachweisen, dass sie bereits für sich vorsorgen, aber alle, die sich in Zukunft selbstständig machen und ein Unternehmen gründen oder verbeamtet werden, die könnten dann in einigen Jahren, also ich rechne sowieso nicht damit, dass hier irgendwie vor 2028 irgendwas im Gesetz steht, womit man sich beschäftigen muss, aber nach so einer Übergangszeit und irgendwann kommt so ein Jahr 2028, 2029 dann ja auch, werden Selbstständige und möglicherweise auch Beamte berücksichtigen müssen bei ihrer Lebensplanung, dass es eben Pflichtabgaben gibt zur gesetzlichen Rentenversicherung. Genau, dann kommt noch der Wegfall von Beitragsfreiheit bei den Minijobs. Also im Moment ist es ja so, das war ja auch mal diese große Agenda 2010. Da hat man gesagt, wir müssen der Wirtschaft jetzt mal helfen und dafür dürfen Menschen ja sich zusätzlich noch was dazu verdienen, mit einem Minijob aufstocken oder vielleicht sogar nur einen Minijob ausüben, wenn Care-Arbeit gar nichts anderes zulässt. Und für ArbeitgeberInnen war das auch immer sehr interessant, weil die Sozialabgaben, die wurden pauschal verlangt, die Steuern waren recht gering und auch da will man jetzt ran, das will man zurückdrehen, sodass auch in Zukunft ja mehr Steuern fällig werden auf Minijobs und die Sozialbeiträge eben doch wieder fällig werden, was ja de facto eigentlich die Abschaffung von Minijobs ist. Spannend finde ich, ich habe dazu auch schon in den Medien Kommentare gelesen von UnternehmerInnen, die eigentlich jetzt vor allem in der Gastronomie zum Beispiel darauf angewiesen sind, möglichst viele MinijobberInnen zu beschäftigen. Mein erster Impuls war dazu eigentlich, also wenn sich ein Unternehmen nur rechnet, indem man MinijobberInnen beschäftigt, die dann aber nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und weiter eben ihr Leben lang möglicherweise in prekären Verhältnissen bleiben, dann rechnet sich so ein Unternehmen vielleicht auch zu Recht nicht und dann muss man sich vielleicht ein anderes Unternehmensmodell sich überlegen. Das finde ich eigentlich eine faire und sinnvolle Änderung, solange sie nicht zulasten der MinijobberInnen geht, ne? Die dann vielleicht einfach weniger netto haben. Ich hoffe, dass sich das dann so darstellt, dass einfach auch für die Menschen Beiträge abgeführt werden, sodass die später nicht zwangsläufig in der Altersarmut landen.
Ich würde dich fragen, was findest du denn, also du hast jetzt über das Renteneintrittsalter gesprochen, was findest du denn einen sozialeren Ansatz, die Rente zu reformieren?
Ich finde es schon richtig, das Renteneintrittsalter anzuheben. Also das System muss ja funktionieren. Und wenn uns das hier alles um die Ohren fliegt und kollabiert und nicht mehr leistbar ist und nur noch über hohe Steuerzuschüsse finanziert werden kann, die dann woanders, zum Beispiel bei der humanitären Arbeit, wird immer gekürzt und gekürzt und gekürzt. Also die Kürzung im Bereich humanitäre Hilfe zum Beispiel dieser letzten beiden Bundesregierung, die sind enorm. Das muss man sich wirklich überlegen, ob man so ein System so lange lässt, bis es wirklich gar nicht mehr funktioniert. Deshalb finde ich es grundsätzlich richtig und vielleicht sogar ein bisschen zu zögerlich, das Renteneintrittsalter vielleicht erst wirklich 2090 auf 70 angehoben zu haben. Also, weil bis dahin ist möglicherweise sowieso schon alles durchgestanden, weil die Babyboomer dann einfach so alt geworden sind. Das muss man ja leider so sagen, dass sie dem System gar keine Leistung mehr abverlangen können, weil sie eben ihr biologisches Haltbarkeitsdatum überschritten haben. Um es irgendwie freundlich zu sagen, unsere Schwiegereltern sind ja auch Boomer, also mögen sie ein langes Leben in Frieden und Freude haben mit uns zusammen. Aber das, wir haben ja alle ein Haltbarkeitsdatum und 2090 schon sehr weit in der Zukunft. Ich fände es eigentlich richtiger, hätte ich es gefunden, das viel früher zu machen, das Renteneintrittsalter 70, weil es ehrlicher ist, weil man muss sich nichts vormachen. Das Renteneintrittsalter, das ist also 67, das ist ja schon mal eine Anhebung gewesen, das ist schon vor über 20 Jahren gewesen und ein Mensch mit 67 führt heute ein anderes Leben als vor 20 oder vor 40 Jahren. So, wir haben eine bessere medizinische Versorgung, wir haben anderen, zum Teil gesünderen Lebensstil, haben viel über uns gelernt und ich glaube, dass man vor allem, vielleicht müsste man es fairer machen, es kann natürlich jemand nicht auf dem Bau bis 70 durchrackern, ne? Aber vielleicht hätte man es ein bisschen fairer und ein bisschen flexibler gestalten müssen, aber ich finde es grundsätzlich eigentlich erstmal richtig, das Renteneintrittsalter anzuheben. Ich hätte mir vorher aber flexiblere Einstiege, die ganze Flexibilität geht jetzt halt flöten, ne? Also dass selbst Leute, die 45 Jahre gearbeitet haben, nicht mehr mit 63 in Rente gehen sollen. Das ist irgendwie wie so eine Sanktionierung, aber das ist, glaube ich, auch dieser Blick auf dieser Bundesregierung auf Menschen, also dass man sowas abschafft, ne? Die sollen eben länger arbeiten. Dass man, und wir kommen es ja gleich noch zur Pflegeversicherung, dass es härter wird, dem System Leistung abzuverlangen und die Einstieg in Pflege gerade schwieriger wird. So dass man schon ab dem ersten Tag eine Krankschreibung braucht und so. Das ist so der Blick dieser Bundesregierung auf die Menschen, ne? Dass man die irgendwie zur Arbeit und zum Funktionieren ja irgendwie auch ein bisschen zwingen muss. So, das steckt so überall in den drei Reformen drin, dieser Blick auf den Menschen.
Ja, das ist im Grunde genau das, was ich sagen wollte. Wir haben in Deutschland ja jetzt mehr 100-Jährige denn je. Und deswegen fand ich eigentlich auch, dass man das Eintrittsalter ein wenig anpassen darf. Aber auch meiner Meinung nach deutlich früher. Denn die jetzt 100 werden, die sind jetzt in ihren besten Jahren. Also die können eigentlich jetzt noch ein bisschen länger machen, finde ich auch. Wir haben im letzten Herbst eine Serie über das Thema Pflegeversicherungen gemacht und eben auch ein paar Missstände aufgedeckt. Deswegen interessiert mich besonders, was die neue Bundesregierung, also neu ist sie jetzt auch nicht mehr, die Bundesregierung zum Thema Pflegeversicherung und vielleicht auch Krankenversicherungen für Änderungen vorsieht.
Ja, erstaunlicherweise ist dieser Teil der Reformen, die gerade durch die Bundesregierung, ich nenne es mal jetzt wirklich so, veranstaltet werden, die Diskussion darum, wird am wenigsten diskutiert und bekommt am wenigsten Aufmerksamkeit. Ich habe immer so den Eindruck, dass das Thema Pflege eben, das kommt ja erst ganz zum Schluss, ganz hinten, ganz am Ende des Lebens. Deshalb kommt es auch immer am Ende all unserer Überlegungen. Aber de facto wird jeder zweite Mensch in Deutschland auf Hilfe, auf Pflege angewiesen sein. Und deshalb ist es manchmal verwunderlich, dass es so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und deshalb sollten wir da ruhig ein bisschen genauer reinschauen. Ich habe ja gerade schon gesagt, so der Blick der Bundesregierung ist ja immer so, ja, wir müssen die Menschen so ein bisschen mehr, noch so ein bisschen mehr zwingen. Und vor allem, also ich habe jetzt auch gelesen, so, es soll jetzt nochmal ein großes Gesetzespaket kommen, das soziale Ausbeutung erschwert. Und damit ist jetzt übrigens nicht die Ausbeutung genannt von Arbeitgebern gegenüber ArbeitnehmerInnen oder Unternehmen gegenüber KundInnen, sondern hier ist jetzt wirklich, zeichnet man wieder das Bild, der Mensch, der nicht arbeiten will und dem man jetzt sozusagen aufs Pferd helfen muss und den man dazu eben notfalls zwingen muss zu arbeiten, und das kann man ja zum Beispiel auch über die Kürzung von Sozialleistungen machen. Ich will euch halt genau mal direkt dieses Beispiel geben, wo sich das wieder abzeigt, ne? Der Blick der Bundesregierung auf den Menschen. Und zwar geht es darum, die Einstufungskriterium für die 5 Pflegegrade, die es gibt, jetzt nochmal zu verschärfen. Also zukünftig müssen Menschen einfach damit rechnen, dass wenn sie einen Pflegegrad beantragen möchten oder eben ihren Angehörigen dabei helfen, einen Pflegegrad zu bekommen, dass es nicht mehr so leicht wird und dass die Kriterien, die angesetzt werden, eben viel schärfer sind und dass eben vielleicht heute jemand, der in der Pflegestufe 3 oder 4 problemlos gekommen wäre, eben in Zukunft nur noch im Pflegegrad 2 landet, wenn überhaupt, und dass das eben dann dazu führt, dass man eben deutlich weniger Pflegeleistung von der Pflegekasse bekommt und dann eben möglicherweise, insofern Vermögen oder Immobilien da sind, dass man da eben einfach viel früher damit anfangen muss, dran zu knabbern, insofern die gesetzliche Rente nicht ausreicht, um die Pflegekosten zu decken. Also es wird auf jeden Fall schwerer werden, auch wenn man sich die genauen Ausgestaltungen anschauen muss, wird es schwerer werden, an Pflegeleistung zu kommen.
Ja, das ist ja eigentlich eine Entwicklung in die andere Richtung. Ich hatte gehofft, dass ein bisschen was erleichtert wird, denn das ist ja jetzt schon nicht so ganz einfach für den einen oder anderen, an die Leistung zu kommen, die ihm meiner Meinung nach zusteht, bestenfalls. Ja, haben wir noch ein Thema mitgebracht?
Ja, wir haben im Bereich der Pflege noch ganz viele Themen, ehrlich gesagt. Also was so der typische Blick wieder ist, ist, dass man ja Menschen dazu, ja, dass man Anreize schaffen muss, dass sie es einfach selber lösen. Das zieht sich übrigens durch alle Reformen. Also ein großes Learning aus den Reformen ist, wenn die Menschen sich selber nicht drum kümmern, dann werden sie später das Nachsehen haben. Und so ist eben wieder auch die Logik bei der Pflegeversicherung. Man will Anreize dafür schaffen über eine steuerliche Förderung, dass die Menschen selber für sich vorsorgen. Das können natürlich, also von der steuerlichen Förderung, wenn ich jetzt eine Pflegeversicherung, eine Pflegetagegeld oder eine Pflegerentenversicherung abschließe und die dann von meiner Steuer absetzen kann, das kann ja durchaus eine Motivation sein, das dann zu tun, weil das im Moment noch nicht so unproblematisch ist, also so einfach möglich ist. Dann darf man immer nicht vergessen, dass das ja nur eine Lösung für die Leute ist, die hohe Steuern zahlen. Die Leute, die jetzt geringe Steuern zahlen und das Geld vielleicht auch nicht so locker sitzt, um eine Pflegeversicherung abzuschließen, die werden dann eben von so einer Änderung überhaupt nicht profitieren und am Ende dann eben wieder ohne Pflegeversicherung dastehen. Also hier, ne, gibt es eine Veränderung, dass das genau wie bei der Riester-Rente, was ja in Zukunft das Altersvorsorgedepot ist, dass man eben Unterstützung bekommen soll, dass der Abschluss interessant gemacht werden soll über eine steuerliche Förderung. Aber es hilft eben auch wieder nur Personengruppen, die vielleicht ja auch gar nicht so ein großes Problem haben, spätere Pflegekosten zu zahlen. Und dann, was ich auch sehr schwierig finde, ist, dass kinderlose Menschen, also die, die sich dagegen entschieden haben, eine Familie zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen, dass die in Zukunft möglicherweise höhere Beiträge entrichten müssen, um das System zu stützen. Die Logik dahinter erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht, weil irgendwie kann das ja auch noch nicht der Deal sein. So nach dem Motto, ja, wenn du Kinder bekommst und die dem Staat zur Verfügung stellst und die dann später ja vielleicht auch mal ein bisschen was einzahlen, wobei die Zukunft unserer Kinder ja ungewiss ist, ne? Also künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Umweltverschmutzung, Klimawandel, Kriege zunehmende, also dass da Menschen sagen, ja, vielleicht wähle ich für mich doch ein anderes Lebensmodell, aber die sollen dann eben jetzt auch möglicherweise höhere Beiträge zahlen müssen. Es zieht sich durch die ganze Reform der Pflegeversicherung, dass es vor allem darum geht, erstmal zu sparen, um die Beiträge für eine Weile stabil zu halten. Das sieht man auch an der jährlichen Dynamisierung der Pflegeleistungen. Bis zum Jahr 2028 sollen jetzt die Auszahlungen aus der Pflegeversicherung erstmal stabil bleiben und ab 2028 würde man dann auch die Inflation berücksichtigen. Also dann gibt es eben immer ein bisschen mehr, weil die Pflegekosten steigen ja auch, ne? Also die Heime müssen höhere Gehälter zahlen, das Equipment, was man da im Pflegeheim braucht, um die Menschen vernünftig zu behandeln, das wird ja auch teurer. Also die Inflation macht ja vor solchen Gütern keinen Halt. Aber hier sagt man, ja, bis 2028 halten wir das erstmal stabil. Und dann gibt es ab 2028 mit der Dynamisierung der Pflegeleistung auch jedes Jahr möglicherweise ein bisschen mehr. Und hier denke ich dann immer, na gut, das betrifft ja dann wieder die nächste Bundesregierung, ne? Also ich habe so den Eindruck, dadurch, dass eben ganz oft von 2028 oder später gesprochen wird, verschiebt man das immer wieder in die Legislatur des Nächsten, der sich dann darum kümmern muss. Heute packt man erstmal nur Ideen auf den Tisch, signalisiert, ja, wir würden ja hier gern was machen oder wir machen was, wir diskutieren was. Aber es ist dann wieder möglicherweise auch das Problem der nächsten Bundesregierung. Und bis 2028, ja, wenn bis dahin jetzt halt die Kosten steigen in Pflegeheimen, Pech gehabt, mehr gibt's nicht, erstmal aus der Pflegekasse, muss man denn eben schauen, dass man das aus Vermögen in irgendeiner Art und Weise bezahlt oder eben, dass der Staat dann eben über Sozialhilfe tatsächlich einspringen muss.
Ja, und dann trifft es wieder die Schwächsten eigentlich in unserem Staat. Das ist ein Schuss, der nach hinten losgeht. Für unsere KundInnen, die zuhören, aber eben auch solche, die es vielleicht eines Tages werden wollen, bedeutet das, dass sie sich mit diesen Themen unbedingt privat und gerne auch mit uns auseinandersetzen müssen. Denn wie sagte mein Geschäftsführer gerade eben so schön, die Gefahr, Rentner zu werden, liegt bei über 90%, hoffen wir mal. Die Gefahr, Pflegefall zu werden, liegt aber auch noch bei 50%. Und die Gefahr, berufsunfähig zu werden, das, was viele auf dem Schirm haben, ist deutlich geringer. Die liegt ungefähr bei 1:5. Und wir hatten es gerade eben schon mal gesagt, gibt es auch Änderungen in der gesetzlichen Krankenkasse, richtig?
Genau so ist es. Also es ist ja der Sommer der Reformen. Während wir alle von Fußball abgelenkt sind, geht es richtig im Kabinett zur Sache. Also man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie keine Nachtschichten einschieben. Wobei die Ideen zur Reformierung der gesetzlichen Krankenkasse ja schon einige Wochen länger auf dem Tisch liegen. Aber es passiert gerade wirklich wahnsinnig viel und das sind alles Dinge, die betreffen das Leben aller Menschen in Deutschland, aller Menschen. Und deshalb sollte man da auch genau hinschauen und sich damit beschäftigen. Genau, bei der gesetzlichen Krankenkasse, es zieht sich genau wie bei den anderen Reformen auch. Es kommt zu höheren Zuzahlungen im Bereich Medikamente und Hilfsmittel. Also Dinge wie Praxisgebühren können wir da wiedersehen. Härtefallregelungen für Menschen mit wenig Geld oder chronischen Krankheiten bleiben zwar bestehen, aber für alle anderen Menschen, die zum Arzt gehen, die werden in Zukunft bei Medikamenten und Arztbesuchen wieder mehr dazu zahlen müssen. Naja, und die neueste Idee, die wir ja gerade gehört haben, ist, dass man schon ab dem ersten Tag eigentlich eine Krankenschreibung auf den Tisch legen soll. Die ersten Ärztinnen haben sofort protestiert, also die sozialen Netzwerke waren voll. Und da ist schon einer von beiden Koalitionspartnern direkt wieder zurückgerudert. Und auch der Kanzler, das fand ich wirklich absurd, hat das dann dahingehend relativiert, dass es ja nicht darauf ankäme, dass man die Praxis besucht. Man möge ja nur eine U-Bescheinigung vorlegen. Ja, aber wie soll das denn gehen? Ja, also das ist, ich habe manchmal den Eindruck, der weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Und das ist natürlich hochproblematisch, wenn die Menschen dann auch noch den Eindruck gewinnen, das zerstört Vertrauen in die Politik und in die Bundesregierung, dass wenn der Kanzler solche Sätze sagt. Ja, also das zeigt einfach, dass er irgendwie nicht so richtig weiß. Wenn man das nicht weiß, dann sollte man es vielleicht auch einfach nicht kommentieren und das die Gesundheitsministerin überlassen.
Ja, der Kanzler wirkt oft etwas weltfremd bei diesen Themen, ja.
Nun, weiter geht's munter mit Veränderungen, dass die kostenlose Ehegattenmitversicherung soll nicht mehr ohne weiteres nötig sein. Also die Person von, also wenn man verheiratet ist und eine Person bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder, in der Regel ist das die Frau, dann ist die bei einem gesetzlich versicherten Partner nicht mehr ohne weiteres kostenfrei in der Familienversicherung mitzuversichern, so wie es im Moment ist. Und das bedeutet natürlich für eine Familie mal zügig 200 bis 300 Euro mehr Kosten im Monat. Das trifft zwar vor allem Menschen oberhalb der Beitragsvermessungsgrenze, aber es ist wieder etwas, wo in das Portemonnaie ganz vieler Menschen gegriffen wird. Und ich hatte auch immer den Eindruck, meine Güte, wie viele Verschärfungen und finanzielle Verschlechterungen mutet man eigentlich der Masse der Menschen in Deutschland zu, nur um nicht über das Thema Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer sprechen zu müssen. Weil das ist in irgendeiner Art und Weise die heilige Kuh, da geht man gar nicht dran. Da macht man eher wirklich vielleicht einen Katalog von mehreren Dutzend Veränderungen, wo man Familien über Gebühr stark belastet. Und das war eben wieder ein Teil. Was ich sehr schwierig finde, ist die Begrenzung der Vergütung für Ärztekliniken und Apotheken. Also man will die steigenden medizinischen Kosten, die will man deckeln und die will man begrenzen. Und das wird am Ende, und das haben auch Verbände und Ärztinnen und Klinikleitungen schon kommentiert, das wird am Ende dazu führen, dass die Versorgung einfach schlechter wird, weil die Menschen müssen ja trotzdem bezahlt werden. Die Ärztinnen, die KrankenpflegerInnen, die müssen ja einfach alle bezahlt werden. Die sagen ja nicht, ja gut, dann reduzieren wir eben alle unsere Gehälter, damit das hier irgendwie weiter funktioniert. Das wirkt für mich auch einfach weltfremd, dass man pauschal da an die Preise und Vergütung dran will. Und das wird auch nicht gut funktionieren. Das wird mal so ein, zwei Jahre wird man sich damit so durchmogeln. Und dann wird man schon wieder eine neue Gesundheitsreform benötigen. Also alles bleibt, wie es ist. So war es ja bei den letzten Gesundheitsreformen auch.
Das sind ja im Moment alles schlechte Ideen. Das Einzige, was mir ein bisschen gefallen hat, war das Renteneintrittsalter ein bisschen zu erhöhen. Ansonsten bin ich auch gerade aus sozialer und besonders aus weiblicher Sicht sehr unzufrieden mit den Ideen, die die Regierung da gerade diskutiert. Gibt es da noch irgendwas, was du uns zu erzählen hast?
Naja, also als ich das alles gelesen habe, habe ich so den Eindruck gehabt, es gibt auch schon nochmal Unterschiede, wo lebt der Mensch eigentlich, der betroffen ist. Ne? Es gibt, glaube ich, schon einen Unterschied, lebt man in Hamburg und hat in der Umgebung gleich irgendwie 3, 4, 5 Kliniken oder lebt man irgendwo auf dem Land und es gibt vielleicht nur eine Klinik im Landkreis, wenn überhaupt, ne? Und dann ist die auch noch 20 Kilometer entfernt und wie steht es eigentlich um die Zukunft dieser Klinik? Und da wird es ja am Ende des Jahres 2026 auch einen Bericht nochmal geben. Es ist geplant, die Klinikstrukturen zu verändern. Und da mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen, ob die Versorgung der Menschen in allen Teilen Deutschlands überhaupt noch so gewährleistet werden kann. Und daraus ergibt sich eigentlich, dass Menschen, die auf dem Land leben, möglicherweise auch nochmal einen anderen Zusatzversicherungsbedarf haben als die Leute, die so wie wir hier vor Ort das Universitätsklinikum Eppendorf oder das Marienkrankenhaus um die Ecke haben und eigentlich, ja, wo das Taxi dann hinfährt sozusagen oder man selbst hingefahren werden kann, wenn man einen Krankentransport braucht, sich nochmal ganz anders gestaltet als die Frage, wenn man irgendwo im Landkreis in Thüringen, Brandenburg oder auch selbst in Schleswig-Holstein lebt, ob noch eine geeignete Klinik da ist, um behandelt zu werden. Also das sollten die Menschen auch nochmal genau im Blick behalten und sich vielleicht auch ein bisschen in die Debatte einmischen, weil da kommt größeres Ungemach, befürchte ich, auf die Leute zu.
Da, wo es im Moment ja sowieso schon eher schlecht um die medizinische Versorgung der Bevölkerung bestellt ist. Ja, man merkt bestimmt ein wenig, dass der Gordon von mir nur eine halbe Stunde bekommen hat. Deswegen, er hat relativ viel in relativ kurze Zeit gepackt. Vielleicht hast du noch Zeit für ein etwas ausführliches langsames in Ruhe-Fazit für uns?
Ja, es gibt ja so diesen Spruch in der Politik, nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Und so kommt es mir bei diesen drei Reformen auch vor. Mein Fazit dazu ist, dass diese drei Reformen kein großer Wurf sind, sondern dass es um kalkulierte Härte im Kleinen geht. Und das sind dann auch Debatten, die man gerne in den Talkshows führen wird, wo man dann über ja so Sachen wie der Arztbesuch, ne, am ersten Tag, darüber wird man sich zerfetzen, weil das kann man verstehen. Man diskutiert auch immer mal gern, ob es einen Zuschuss zu einer Brille nicht doch geben sollte oder zum Zahnersatz. Aber diese großen Themen, die zum Beispiel die Strukturreform der Krankenhäuser, also wo ist denn in Zukunft noch die Klinik, die mich am Herzen operieren kann oder an den Gelenken, das ist eigentlich das viel gravierendere, weil das kann lebensverändernde Auswirkungen auf unsere KundInnen haben. Und da will ich nur dazu ermahnen, sich das genau anzuschauen, sich die Frage zu stellen, wo und wie kann ich in Zukunft mir Pflege noch leisten und wo werde ich dann gepflegt? Also sowas auch mal zu Hause zu diskutieren. Wo und wie werde ich behandelt, wenn es mal im Krankenhaus werden ja nicht die kleinen Sachen behandelt. Ne? Wo und wie werde ich behandelt, wenn ich einen Schlaganfall bekomme? Ne? Wie schnell bin ich denn dann da? Da kommt es ja auf Minuten an. Da ist es kein Unterschied, ob man in 10 Minuten im Krankenhaus liegt oder in einer Stunde und behandelt wird. Also sich das anzuschauen und sich die Auswirkung vor Augen zu führen, das finde ich viel wichtiger, als sich vielleicht dann wieder bei einem dieser berühmten Talkshows darüber den Abend zu verderben, ob man nun jetzt 50 vielleicht oder 40% Zahnersatz, das kann man leicht zuversichern. Die größeren Auswirkungen, die stehen im Kleingedruckten. Also es ist kein großer Wurf, aber die Bundesregierung verkauft das alles hier als 100 Jahrhundertreform. Zukünftige Regierungen werden eher nochmal nacharbeiten müssen, weil das alles wieder nur so ein Stückwerk ist. Hier ein bisschen drehen, da ein bisschen drehen. Aber vielleicht ist das auch zu viel verlangt von so einer Bundesregierung, weil die politischen Mechanismen, die da wirken, die Angst vorm Axel Springer Konzern, ja, was Bundestagsabgeordnete da durchmachen. Die Menschen müssen sich klar machen, dass sie sich selbst um ihre Dinge kümmern müssen. Ja, und dass es vom Staat ein bisschen was gibt. Es wird überall eine Grundabsicherung geben. Davon wird auch ein bisschen was übrig bleiben. Aber man muss sich um die Themen Rente, Pflege und Gesundheit auch ein Stück weit selbst kümmern. Das ist so und das wird sich verschärfen.
Und dafür können wir euer verlässlicher Partner sein und deshalb machen wir auch diesen Podcast. Hört deswegen gerne auch beim nächsten Mal wieder rein und wir freuen uns über jede Mail von euch. Dankeschön, Gordon, dass du bei uns warst.
Sehr gern.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.